Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von OrcaCool trifft, dem Format hier bei OrcaCool, in dem ich, Domshot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade und dann einfach mal zuhöre und einfach mal gucke, was so passiert. Es gibt eigentlich immer einen Zettel voller Fragen und Gedanken, die ich meinem Geist liebevoll entgegenschmettern will. Meistens, manchmal ist es aber auch gar nicht notwendig, auf diesen Zettel zu schauen, weil dieses Gespräch einem ganz eigenen Weg folgt. Und so ein bisschen war es dieses Mal so mit meinem Gast Finja Wahlsdorf, eine alte Bekannte gewissermaßen, die Studierenden der Universität siegen könnten als Dozierende, als Doktorandin der Gender Media Studies. Finja macht da eine ganze Menge. Sie forscht zu verschiedenen Schwerpunkten. Ich habe mir hier eine Liste geöffnet, damit ich um Gottes Willen nichts Falsches sage. Und zwar umfassen ihre Forschungsschwerpunkte Themen wie Gender und digitale Spiele, Gender-Medienforschung, Gaming-Communities im Internet, Fankulturen und Fanpraktiken, Games und Wellbeing, Mental Health, Mediensozialisation und Aneignung und so weiter und so fort. Das sind die Schwerpunkte, um die sich Finjas wissenschaftliche Arbeit dreht. Sie schreibt gerade, wie gesagt, an ihrer Doktorarbeit, studiert fleißig, bemüht sich auch um die Organisation von spannenden Events, dazu gleich mehr. Sie hat aber auch eine Vergangenheit, über die ich sie kennengelernt habe und die eigentlich ganz woanders stattgefunden hat, nämlich nicht an einer Universität, also gewissermaßen schon, aber vorwiegend woanders, und zwar in einer Redaktion, in einer Spieleredaktion, in der ich damals gearbeitet habe, nämlich Gamespilot vor einigen Jahren. Das war die Gaming-Redaktion von Moviepilot, die ich gemeinsam mit einigen anderen aufbauen durfte und gestalten durfte. Und da war Finja vor vielen Jahren Volontärin, setzte sich also an unsere Schreibtische in unserer eng geparkten Redaktion in Berlin und arbeitete sich ein in die Welt des Spielejournalismus, in die verschiedenen Formate, was es so bedeutet, als Journalistin in dieser Welt unterwegs zu sein. Und ich glaube, das war mein Eindruck damals, sie hatte da ganz schön viel Spaß mit. Sie hätte es sich vielleicht vorstellen können, in diese Richtung weiterzugehen, aber dann kam eben doch die Wissenschaft in die Quere und hat ihren Lebensweg jetzt in eine Richtung gedreht, mit dem sie glücklicherweise auch sehr zufrieden ist. Das habe ich mitgenommen aus dem Gespräch, aber es ging natürlich um noch viel mehr als nur zu fragen, ob Finja glücklich ist mit dem, wie es sich so entwickelt hat in ihrem Leben. Wir sprechen über ihre Forschungsarbeit natürlich, über den Stand ihres Forschungsschwerpunkts an der Universität selbst, wie sie sich selbst ihre wissenschaftliche Zukunft ausmalt in einer Welt, in der sehr viele andere Kolleginnen und Kollegen von ihr, also aus der Wissenschaftswelt, unzufrieden sind mit den Arbeitsbedingungen, die in der Hochschullandschaft des deutschsprachigen Raums vorherrscht. Wir sprechen aber auch über eine große Leidenschaft von ihr, die momentan, also nur ein bisschen, aber manchmal vielleicht mehr als gewollt, den Fortschritt der Doktorarbeit gefährdet, und zwar Elden Ring. Ich muss nicht erklären, was für ein Spiel das ist. Das hat uns alle mal mehr, mal weniger in den Bann gezogen, und Finja ist momentan total im Fieber. Und wir haben über dieses Spiel gesprochen und wie wir beide auch dieses Spiel erlebt haben. Wir reden also nicht nur über ihre Wissenschaftsarbeit, sondern auch über ihre Abenteuer in der Welt von Elden Ring. War ein sehr buntes Gespräch, mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Und bevor es losgeht, möchte ich verweisen auf dieses eine Event, auf das wir auch zu sprechen kommen werden. In unserem Gespräch will ich aber unbedingt nochmal voranstellen. Und zwar ist es eine Fachtagung zum Thema Gender und Spielkultur. Super spannend. Findet statt am, um Gottes Willen, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, am 7. und 8. Juli 2023, kann sich jeder anmelden. Ich schieb's auch nochmal in den Folgenbeschreibungsteil. Dann könnt ihr euch nochmal eine Erklärung und Zusammenfassung dieses Events ansehen. Ich werde da sein, wenn mich die Kräfte dieser Welt nicht aufhalten können. Ich möchte mir das unbedingt mal ansehen und besuchen. Vielleicht werde ich von dort aus auch vielleicht nochmal eine kleine Aufzeichnung starten und euch berichten. Mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall hinkriegen wollen und würde mich freuen, einige von euch dort auch zu sehen. Winkt also gerne schon mal. Und für all jene, die in der Zukunft sitzen und zuhören und für die dieses Event schon längst vergangen und Vergangenheit ist, sorry. So, und nun geht's los mit diesem Gespräch zwischen mir und Finja Wahlsdorf. So, halt, ich muss nochmal reinbrüllen. Ihr habt was vergessen, Leute. Ihr habt was vergessen. Das lasse ich jetzt aber auch extra in exponierter Stellung noch stehen. Finja war vorher außerdem auch schon mal zu Besuch hier bei Okay Cool. Mein Gott, es war so ein schönes Gespräch. Jetzt hätte ich es fast vergessen zu erwähnen, aber das wäre zu schade. Deswegen mache ich es jetzt extra nochmal. Und zwar war sie zu Gast im Dezember, am 16. Dezember 2022, also vor gar nicht mal so langer Zeit oder vor Ewigkeiten, je nachdem, was für ein Zeitgefühl man hat. Da war sie bei mir im Gespräch mit, das ist ein besonderes Interviewformat auf der Premium-Seite von Okay Cool. Also wenn ihr 5 € im Monat reinwerft in den Hut, dann könnt ihr euch das anhören. Da haben wir nämlich gesprochen über die Macht der Mods. Sie hat eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben, in einem wissenschaftlichen Sammelband über die Möglichkeiten, die Mods bieten für bestimmte Spielergruppen, sich selbst zum Beispiel repräsentiert zu fühlen in Spielen, aber auch andere Fantasien auszuleben. War ein super spannendes Gespräch, das verlinke ich ebenfalls in der Folgenbeschreibung. Und jetzt husche ich schon raus und wünsche euch ganz viel Spaß. Toll. So, das sieht schon mal gut aus. So, ich muss noch mal mich ganz kurz in diese Kaffeekanne stürzen. Es ist tatsächlich, ich glaube, so früh habe ich schon lange nicht mehr eine Aufnahme hier gemacht.
Ich bin auch ganz aufgeregt und bin heute Morgen schon ganz früh wach geworden, weil wirklich? Ich dachte, gleich ist es soweit.
Wirklich? Das war auch beim letzten Gespräch so, ne? Da warst du so auf so eine sehr positive Weise, auf so eine ansteckende Weise so aufgeregt. Und dann denke ich mir, zum einen, ich kann es vollkommen nachvollziehen, wenn man nicht gewohnt ist, jeden Tag in Mikro zu sprechen. Auf der anderen Seite, du tauchst ja immer mal wieder auf in Interviews und Gesprächsfetzen online, wenn man so ein bisschen recherchiert und sich mit deiner Arbeit auseinandersetzt. Man könnte ja fast meinen, du bist es ja gewohnt, dass regelmäßig ein Scheinwerfer auf dich gerichtet wird.
Mittlerweile immer mehr. Es wird auch besser. Also man sagt ja immer irgendwie, je mehr Übung man hat, desto mehr gewöhnt man sich eben dran. Und ich glaube, das stimmt auch. Bei mir war das schon in der Uni oder auch in der Schule so, dass ich einfach ganz schlimme Vortragsangst habe. Und auch wenn ich weiß, mir passiert nichts und die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, auch in meinem Job und natürlich auch du, lieber Dom, sind natürlich nett und wollen mir nichts Böses. Aber ja, irgendwie das Gefühl ist dann doch immer da. Ich habe auch zum Beispiel schon mal so ein Training gemacht, das war ganz cool, wo man gelernt hat, wie man mit solchen Aufregungssituationen umgehen kann. Und das versuche ich dann immer noch, diese klassischen Atemübungen zu machen. Aber dann gibt's auch sowas wie, man muss seinen Solarplexus öffnen.
Oh.
Und sich eine imaginäre Wand hinter sich zum Beispiel vorstellen. Das finde ich sehr hilfreich tatsächlich, weil ich habe auch immer so eine ganz kuriose Körperhaltung vor Verstörung. Und mit der imaginären Wand fühle ich mich dann immer etwas sicherer.
Also Moment, das heißt, man soll sich vorstellen, dass man quasi den Körper anlehnt an eine Wand hinter einem?
Genau, dass man einfach so eine Stabilität hat und auch so einen Halt, wenn man ja bei Vorträgen oft dann einfach auch mitten im Raum steht. Also ich persönlich sitze ja lieber, aber das ist nicht immer zulässig. Und also das hat mir sehr geholfen. Tatsächlich hatte ich auch gestern eine mündliche Prüfung mit einer Kandidatin, die leider sehr verstört war. Und ich habe mich selbst darin gesehen und meinte dann auch zu ihr, also sie müssen sich eine Wand hinter sich vorstellen und ihren Solarplexus öffnen. Und ich glaube, sie dachte nur so, oh Gott, was ist mit der denn los?
Sehr gut. Jetzt weiß ich gar nicht, wohin ich zuerst laufen soll. Ich laufe erstmal ganz kurz zurück in die Vergangenheit. Mhm. Hast du das schon immer gehabt oder gab es mal in der Schulzeit ein schlimmes Referat, das komplett dein Verhältnis zu dieser Situation zerstört hat? Oder war das einfach schon immer so?
Es war einfach schon immer so.
Krass.
Und ich glaube, das ist auch einfach eine Sache der Persönlichkeit. Also ich bin halt ein bisschen hibbelig irgendwie immer und ein bisschen, hab so eine nervöse Art vielleicht und ich glaube, das kommt dann eben auch da ein bisschen zum Ausdruck. Aber mir sagen auch viele, man würde es mir nicht so anmerken und das zählt dann ja auch viel so fake it till you make it.
Ich glaube, ich habe das an anderer Stelle schon mal erzählt. Vielleicht habe ich es dir auch sogar schon mal erzählt, aber ich auf die Gefahr hin, ich reiße es zumindest mal kurz an. Für mich war der Game Changer als, glaube ich, 13-Jähriger, als ich angefangen habe, notgedrungen aus Familiendruck heraus als Ministrant in die Kirche aufzutreten und dann da jeden Sonntag da vor der Menge da rumzulaufen und Kerzen durch die Gegend zu tragen und manchmal aus der Bibel vorzulesen oder was, das war, glaube ich, eine ganz schöne Schulung. Und mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht und ich an der Uni habe ich dann immer so Steve Jobs Referate gehalten. Und also damit meine ich, ich habe für jeden Vortrag habe ich mir eine Überraschung überlegt und es gab mal einen Vortrag, da habe ich dann gesprochen über, um Gottes Willen, was war das denn, über diese, oh Gott, wie hieß das nochmal, diese Netzwerke Netzwerktheorie, dass alle Gegenstände und Menschen und alles Akteure in einem Netzwerk sind und dass die in Abhängigkeiten zueinander stehen. Und da habe ich dann unter jedem Stuhl im Hörsaal habe ich so ein Papier hingelegt, auf dem ein Gegenstand gedruckt war. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, und jetzt greifen Sie bitte alle einmal unter Ihren Stuhl. Dann werden Sie ein Papier finden. Und in meinem Kopf war das so ein Gänsehautmoment. Aber alle haben natürlich schon vor einer halben Stunde gesehen, dass da Papiere liegen, weil diese Stühle ja völlig, ach, das war alles nix. Naja, aber okay, zurück zu dir. Und jetzt das andere, was ich super spannend finde. Du hast gestern eine Prüfung abgenommen. Kannst du erzählen, worum es da ging und was du da genau gemacht hast?
Aus Datenschutzgründen wahrscheinlich nicht.
Grob vielleicht.
Aber ja, das ist eben auch Teil meiner Arbeit. Also ich arbeite ja an der Uni und das ist, du erwischst mich auch gerade in einer Zeit, die eigentlich, in der wir WissenschaftlerInnen eigentlich sehr unpässlich sind, weil es ist Semesteranfang beziehungsweise Semesterende und das ist immer eine Zeit, in der die ganzen Prüfungsleistungen eingereicht werden. Also eigentlich war die Frist schon, natürlich kamen dann 1 Million E-Mails. Frau Walzdorf, ich bin leider schwer krank. Kann ich noch am 31. März abgeben? Ja, kein Problem. Und Prüfungsleistungen sind eben nicht immer nur Hausarbeiten, sondern eben zum Teil auch mündliche Prüfungen, in denen man dann über ja das vergangene Seminar spricht und die Themen, die man da behandelt hat. Da bereiten dann die Studierenden in der Regel so ein kleines Thesenpapier vor und stellen dann eben ein Thema ihrer Wahl vor. Und genau, ich bewerte das dann, benote das dann und versuche immer zu sagen, das soll im besten Fall ein cooles Gespräch sein zwischen zwei Erwachsenen, die sich gut verstehen und irgendwie über ein cooles Thema sich austauschen. Aber natürlich ist es für die die Geprüften dann doch meistens eine der Gang zum Schafott oder eine große Angstsituation. Genau.
Ich nehme an, das passiert alles im Rahmen dieses Studiengangs Medienwissenschaft, Medien und Kommunikation, / Gender Media Studies.
Genau, wobei seit wir unserem letzten Gespräch ja. So hat sich noch was getan, denn ich arbeite nicht mehr nur an der Uni Siegen, sondern mittlerweile auch an der Uni Düsseldorf.
Oh, ich gratuliere.
So, ja, danke schön.
Jetzt musst du, okay, aber das musst du mal kurz verorten. Also das heißt, du tingelst dann zwischen zwei Universitäten hin und her oder was machst du an der einen, was an der anderen? Kannst du das mal so ein bisschen übersichtlich beschreiben?
Also eigentlich mache ich das Gleiche an beiden Unis. Also ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin. An der Uni Siegen mache ich noch meine Promotion zum Thema Gender im Streaming und im E-Sports in Deutschland. Und genau, dann gehören zu meinen Aufgabenfeldern einfach die regelmäßige Lehre. Also ich gebe Seminare, die sogenannte akademische Selbstverwaltung, dass man so tolle Sachen macht. Also das ist meine Aufgabe, die Homepage betreuen oder in irgendwelchen Gremien sitzen. Ich bin zum Beispiel auch Mittelbauvertreterin. Das heißt, ich setze mich für die Anliegen und die Rechte des sogenannten Mittelbaus ein, also vor allem den Leuten, die ja so wie ich noch gerade promovieren, also DoktorandInnen sind und sich eben noch nicht auf einer Professur, also zumeist auf befristeten Stellen auch befinden. Genau, das heißt, da kommen so ganz viele verschiedene Aufgaben zusammen von Lehre, Forschung, Selbstverwaltung. Das sind so die Felder und genau, das mache ich jetzt eben an zwei Unis und das klappt eigentlich auch ganz gut, weil man als ja Uni-Mitarbeiterin, zumindest so wie ich es bisher erfahren habe, eigentlich viel Flexibilität zum Glück erlebt und klar, beim Seminar muss ich immer anwesend sein, sonst würden die Studierenden sich wundern, aber ansonsten kann ich relativ frei gestalten, wann ich wo bin.
Wow, und parallel auch noch die eigene Doktorarbeit schreiben, das klingt mir nach einem Tag, der idealerweise mehr als 24 Stunden haben sollte.
Ja, und dann kommt noch dazu, dass ich gerade eine extreme Elden Ring-Sucht
entwickelt habe. Ich weiß, ich habe es entdeckt. Da wollte ich nämlich auch noch danach fragen. Sehr gut, das heben wir uns aber noch kurz auf. Ich habe da nämlich einen Screenshot entdeckt und da werden wir gleich drauf kommen. Sehr gut.
Noch mal kurz. Du weißt nicht, worauf du dich damit einlässt.
Du weißt nicht, worauf du dich einlässt, was ich dazu erzählt habe. Noch mal kurz zurück zu den Prüfungen, weil das finde ich ja mega spannend und natürlich nur so viel du sagen kannst. Wo in ihrem Studium befinden sich denn die Studierenden, die da ihre Arbeiten bei dir abgeben?
Also das sind immer Bachelorstudierende, weil ich ja, das gibt eigentlich an, soweit ich weiß, den meisten Unis die Regelung, ja, dass wir, die eben noch keinen Doktortitel haben, eben zum Beispiel keine Masterstudierenden betreuen dürfen. Mhm. Aber im Bachelor ist da eigentlich alles dabei. Also ich nehme auch Bachelorarbeiten ab, betreue die dann eben, begleite dann die Studierenden auf dem Weg dieser Arbeit und genau, die sind dann meistens, also Bei mir sind die alle so im dritten bis zum sechsten Semester und natürlich wissen wir auch alle, dass ich habe mein Studium auch nicht in Regelstudienzeit geschafft, also auch manchmal darüber hinaus.
Wie ist denn dann so dieses, also was mich so interessiert, ist Folgendes, nämlich wie so diese Gespräche und die Arbeiten für dich auch aussehen. Und vielleicht, um das zu erklären, mein Hintergrund, ich komme ja aus der, also ich komme, also ich habe mal Archäologie studiert und da weiß ich noch, wenn du da im Bachelor Arbeiten abgegeben hast, Prüfungen gemacht hast, war ganz klar zu merken, hier gibt es ein krasses Wissensgefälle. Also auf der einen Seite der Student, also ich jetzt in dem Fall, der also sich wirklich bemüht, auch sich Themenschwerpunkte schon herausgespäht hat und von sich selbst den Eindruck hat, naja, also ganz doof bin ich jetzt nicht und ich habe mich schon viel mit dem Thema beschäftigt. Und auf der anderen Seite dann diese Professurgestalt, die da sitzt und die, egal was man fragt, immer eine Antwort hat und egal was man in der Arbeit geschrieben hat, immer noch mal Input hat, was vielleicht noch fehlt und was hätte besser werden können. Ist aus didaktischer Sicht natürlich fantastisch, weil man immer das Gefühl hat, man kann noch was lernen, positiv formuliert. Aber ich hatte schon immer den Eindruck, da sitzen Leute, die kennen sich einfach unfassbar aus und ich kann denen mit meiner Hausarbeit eigentlich gar nichts Neues mehr sagen, was vielleicht auch gut ist. Aber wie ist es denn bei dir und deinem Fach? Ich kann mir vorstellen, bei dem, was du da anbietest und auch bewertest, sieht das vielleicht ein bisschen anders aus, oder? Also kommt es häufig vor oder immer mal wieder vor, dass du arbeiten liest und denkst, okay, das ist eine Perspektive zum Beispiel, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht.
Also ich tatsächlich gebe ich meistens Kurse in meinem Themenbereich, also eben auch im Bereich Gender, Gaming, Spielkultur. Und da bringe ich dann natürlich schon eine große Expertise mit. Und manche Studierenden im Kurs bringen auch eine große Expertise mit, da freue ich mich dann immer. Aber manche machen eben auch einfach ihre Punkte und haben vielleicht mit dem Thema gar nichts am Hut. Und die müssen dann eben trotzdem vielleicht eine Hausarbeit zu dem Thema schreiben. Aber auch da sind eigentlich dann immer interessante Perspektiven dabei, gerade auch von Leuten, die vielleicht noch mal so ein bisschen von außen einen Blick darauf werfen oder vielleicht jetzt keine aktiven SpielerInnen sogar sind. Also ich habe das auf jeden Fall. Ich lese total gerne Hausarbeiten. Vor allem, was ich auch super finde, dass mittlerweile zum Beispiel auch Video-Essays als Prüfungsleistung abgenommen werden können. Und das habe ich jetzt auch ein paar Mal angeboten. Und da bin ich halt echt vom Hocker gefallen. Also die waren so toll, die Video-Essays. Und einfach auch vom Handwerk her, also vom Können, wie die zusammengeschnitten worden sind, wie dann die Texte eingesprochen worden sind, was ich gar nicht so gut könnte. Das hat mich schon sehr, sehr begeistert. Also auf jeden Fall kommen da immer neue Perspektiven rein und für mich ist es halt super spannend, weil ich mich einfach schon seit vielen Jahren mit dem Thema auseinandersetze und natürlich auch irgendwie so einen gewissen, ja, fast schon aktivistischen Gedanken mitbringe. Ich möchte gerne mehr Gleichstellung, Gendergleichstellung in der Spielkultur erreichen und dann freut es mich eben immer, in den Kursen darüber diskutieren zu können und auch zu erfahren, was die Studis darüber sagen und eben auch zu erfahren, was so deren Erlebnisse sind und die sind teilweise vielleicht auch ganz anders als das, was ich erlebe. Es ist ja auch mittlerweile eine andere Generation und da ist es auch immer spannend, auch zum Beispiel, also ich bin ja aus der Medienwissenschaft, Mediensoziologie, in deren Medienerfahrung reinzublicken. Wir machen auch immer so eine Medienbiografie zum Beispiel als Hausaufgabe, wo dann man echt mal so in sich geht, wann man eigentlich angefangen hat, Medien, vor allem eben auch Spiele zu nutzen, was so die Erfahrungen damit sind und das finde ich immer super interessant.
Also, ich frage mal so rum, was macht dir eigentlich an dieser Arbeit so grundsätzlich so viel Spaß, dass du das, also auch diese vielen Dinge so gut durchhältst und so gerne auch machst? Was ist es eigentlich, was dir daran so viel Spaß bringt?
Eine gute Frage, die mich jetzt hoffentlich nicht in eine existenzielle Krise
Wir haben noch ein
stürzt.
bisschen Zeit, um die auszuarbeiten. Also, wenn dann jetzt.
Also, es lässt sich echt nicht so einfach beantworten, denn es gibt oft Beschwerden und ich beschwere mich auch manchmal über dieses prekäre Wissenschaftssystem.
Ja,
Jetzt
ja.
gerade gestern kam, glaube ich, ein Bericht in der Tagesschau über die großen Proteste, die auch gerade stattfinden, angesichts des ja der Befristung vieler Stellen oder eigentlich fast aller Stellen, gerade in der sogenannten Qualifikationsphase, in der ich mich eben auch befinde. Also das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz, was eben sehr in der Kritik steht, weil es für sehr prekäre Arbeitsbedingungen sorgt und dafür, dass wir die eben noch keine ProfessorInnen sind, und so viele Professuren gibt es eben auch gar nicht, also das vielleicht auch nie schaffen werden, ganz schlecht ihr Leben planen können. Das sind natürlich schon Sachen, die einen entmutigen können und irgendwie auch ja sehr frustrieren können. Aber auf der anderen Seite, und das sagen eben auch viele meiner KollegInnen, beschäftigt man sich mit einem Thema, das einem liegt. Also bei mir ist es dann eben dieses Gaming aus Gender-Perspektive. Und ich empfinde das eigentlich als sehr großes Privileg, weil das interessiert, es ist einfach ein großes Interesse von mir, irgendwie ein Anliegen. Ich habe viele Fragen dazu und ich kann mich einfach damit beschäftigen. Und ich hatte eben auch im Studium großen Spaß, habe auch gerne die Texte gelesen, so krude und kurios, die manchmal auch sein mögen, gerade in der Geisteswissenschaft. Aber es hat auch Spaß gemacht, das dann so zu durchdringen und zu verstehen. Und als dann mein Master sich dem Ende zugeneigt hat, mein Masterstudium, dachte ich mir, schade eigentlich, dass ich jetzt die Texte wahrscheinlich nicht mehr lesen werde, weil ich gehe dann in die freie Wirtschaft oder so, werde nicht die Zeit haben, mich da abends immer hinzusetzen und vielleicht auch nicht den Antrieb dann ohne diese Rahmung der Uni. Und das war für mich eigentlich ein Anlass, da zu bleiben. Und dann kam eben die Lehre dazu und das war für mich nochmal ein ganz großes Thema. Also das hätte ich gar nicht gedacht, weil auch da war ich dann natürlich erstmal super nervös. Also bei meiner ersten Seminarsitzung hatte ich so Atemnot, dass mein Student meinte, atmen Sie durch. Ich so, okay. Mittlerweile ganz andere Situationen, da gehe ich da ganz anders rein. Aber eben vor allem auch, weil es so viel Spaß macht, mit den Studierenden zusammenzuarbeiten. Wie gerade schon gesagt, deren Blick auf die Welt kennenzulernen und denen eben auch was beibringen zu können. Und ich will denen nicht ich hatte gerade gesagt, ich habe so einen leicht aktivistischen Antrieb, klar, den kann ich auch nicht ablegen. Ich will denen auch nicht meine Meinung aufdrängen oder so. Es geht mir echt einfach darum, in diesem Seminarraum irgendwie in einem sicheren Umfeld und in einer angenehmen Atmosphäre zu diskutieren und am Ende des Tages die Fragen, die wir uns so stellen, beantworten zu können. Und das macht einfach so viel Spaß und dann auch positives Feedback zu bekommen. Das ist natürlich das Allercoolste, wenn dann Leute sagen, boah, das war ein tolles Seminar oder ich habe bei Ihnen so viel gelernt. Und letztes Semester hatte mir noch jemand geschrieben, ich beschäftige mich jetzt auch in meiner Freizeit mit dem Thema und besser kann es einfach nicht sein für jemand, der Lehre gibt. Ne? Also das ist der absolute Hammer.
Könntest du noch mal ganz kurz für die Leute draußen erklären, worum es sich bei diesem Gesetz genau handelt? In meiner Wissenschaftsbubble nämlich ist so eine Art, ich weiß nicht, PDF vielleicht sogar schon zu viel, ein Screenshot von diesem Gesetz rumgereicht worden, von Leuten, die davon betroffen sind. Ich habe es damals, das ist ja auch schon ein paar Wochen her, als das dann ein großes Thema war, gelesen. Ehrlich gesagt, das war so verklausuliert, jedes dritte Wort war mir unbekannt und die Sätze ergaben nicht immer für mich einen nachvollziehbaren Sinn. Ich habe aber verstanden, okay, es scheint nicht besser zu werden für die Menschen, die in der Wissenschaft arbeiten und auch, zumindest im deutschsprachigen Raum, sich ja davor sogar nochmal in einer kleinen, oder eigentlich so klein war sie gar nicht, in einer relativ großen Hashtag-Aktion mal Luft verschafft haben. Ich bin Hanna, Hashtag, kann man auf Twitter oder in sozialen Netzwerken generell nachlesen. Da haben viele Menschen aus dem Wissenschaftsbetrieb eben geschildert, wie prekär ihre Arbeitssituationen sind. Also von mangelnder Zukunftsperspektive über die fehlende Möglichkeit, wirklich eine Familie zu ernähren und aufzubauen unter diesen Arbeitsbedingungen, bis hin zu Perspektivenlosigkeit. Und das wurde dann nochmal gefühlt auf eine traurige Weise gekrönt von dieser Gesetzgebung. Und kannst du das nochmal kurz erklären, was es ist und warum das eben auch so doof ist, was da beschlossen wurde?
Genau, also das Gesetz gibt es tatsächlich schon länger, ich glaube seit 2007 oder so, bitte mich nicht darauf festnageln, ja. Das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz, wie eben schon gesagt, und das sieht eben einfach vor, runtergebrochen, dass die Stellen, die sogenannten Qualifikationsstellen, zeitlich befristet sind. Also zum Beispiel, ich arbeite ja jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni und mache da meine Dissertation und mache aber die ganzen Aufgaben eben auch. Also es ist ja ein richtiger Job tatsächlich. Manchmal muss man es den Leuten noch erklären, aber ja. Und dieser ist aber eben auf sechs Jahre begrenzt. Nach 6 Jahren sollte ich eben im besten Fall dann meine Dissertation fertig haben. Und dann eben weitermachen. Und dann ging es in die nächste Phase sozusagen, in die Postdoc-Phase. Also man bekommt ja nach der Dissertation nicht direkt eine Professur, sondern muss sich tatsächlich noch deutlich weiterbilden, muss weiter publizieren, also Texte schreiben und veröffentlichen, muss sich international vernetzen, muss vor allem Gelder für die Uni einwerben, sogenannte Drittmittel. Das ist mittlerweile eigentlich so das allerwichtigste Thema. Und das ist natürlich alles super viel Arbeit. Aber auch diese Phase nach der Dissertation ist eben zeitlich begrenzt und wenn dann die abgelaufen ist, dann kann es eben sein, und so geht es eben vielen, dass man da ohne weitere berufliche Perspektive dasteht, da eben, wie gerade schon gesagt, es nicht so viele Professuren gibt und nicht jeder oder jede auch eine Professur bekommt. Und es ist eben so, dass es in der Wissenschaft in Deutschland im sogenannten Mittelbau, also unter der Professur, eigentlich gar keine unbefristeten Stellen gibt. Dabei wäre es total sinnvoll, weil wenn ich mich jetzt hier umgucke, wie es in meinem Umfeld ist, da sind 6 Jahre um und total qualifizierte Leute verlassen die Uni und nehmen teilweise einfach, berichtet es halt ein riesiger Braindrain, also die nehmen super viel Wissen mit, die nehmen auch teilweise Projekte mit. Also es gab mal den Fall, dass jemand ein Game Lab aufgebaut hatte. Das war total cool. Sein Vertrag war beendet. Er hat natürlich seinen Kram mitgenommen. So, er kann es ihm verübeln. Und dann müssen eben regelmäßig unter diese 6 Jahre, also die Verträge laufen übrigens nicht 6 Jahre, sondern in der Regel, wenn es gut läuft, 3 Jahre. Ich habe jetzt sogar einen kürzeren Vertrag erstmal gehabt.
Uff.
Man kann damit also überhaupt nicht planen. Und es ist einfach total sinnlos, weil auch die Unis müssen permanent eigentlich neue Stellenausschreibungen veröffentlichen, neue Leute einstellen, neue Leute einarbeiten. Für die Studierenden ist es eine Katastrophe, weil die schreiben mir zum Beispiel, wenn mein Vertrag jetzt, der im bald wahrscheinlich endet, schreiben mir, können Sie meine Bachelorarbeit machen? Ich finde sie so toll und Sie haben mich bisher so gut beraten. Und dann muss ich eben leider sagen, ja, würde ich ja gerne, aber geht halt nicht, weil ich wahrscheinlich nicht mehr an der Uni sein werde. Das heißt, ja, der Wunsch und der eben auch sehr, ja, total legitime und in unseren Augen eigentlich, also aus der Perspektive des Mittelbaus, die einzig sinnvolle Sache, eben auch Dauerstellen zu schaffen, die eben unter der Professur sind und einfach mehr Perspektiven für WissenschaftlerInnen zu schaffen, die noch keine Professur haben. Und jetzt eben, um zu deiner Frage zurückzukommen, gab es eben ja die Diskussion darum und dann hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung so ein Punktepapier vorgelegt, um die Situation zu verbessern. Und da war eben ein großer Stein des Anstoßes, dass diese Befristungsphase jetzt eigentlich noch stärker verkürzt wurde. Mit dem Argument, glaube ich, dass man dann ja schneller wüsste, woran man ist, sozusagen.
Ja.
Das hieße also, dass man, wenn ich jetzt mit meiner Promotion eines Tages hoffentlich mal fertig bin, hätte ich jetzt nach diesem Vorschlag noch 3 Jahre, und müsste in diesen 3 Jahren es schaffen, mich zu bewerben. Und ich hatte ja gerade schon mal aufgezählt, was da so alles kommt. Also müsste Drittmittel einwerben, publizieren, Vorträge halten, alles Mögliche machen. Und das wäre auf jeden Fall überhaupt nicht machbar in so einer kurzen Zeit. Und vor allem müsste ich mich dann direkt schon bewerben auf eine Professur, also sozusagen jetzt und sagen, hallo, ich bewerbe mich hier, aber ich kann halt noch gar nichts. Aber nehmen Sie mich bitte trotzdem, weil Berufungsverfahren für eine Professur halt teilweise jahrelang dauern. Also
Ja.
das ist alles nicht durchdacht. Und um jetzt mal zum Punkt zu kommen, das war dann eben der Grund, warum jetzt gerade ganz stark protestiert wird und an den Unis einfach viel im Gange ist, weil das, glaube ich, gerade hat sich, obwohl das natürlich alles schrecklich ist und man sich wirklich von diesem Entwurf ja ganz schön veräppelt fühlt, ist das so, hat sich so ein Fenster, eine Möglichkeit des Protests sozusagen aufgetan. Und die wird eben gerade genutzt. Du hattest gerade schon den Hashtag Ich bin Hanna gesagt. Ich würde noch auf Ich bin Rayan hinweisen. Das ist eben der andere Hashtag, der noch ein bisschen mehr das Diversity-Thema im Blick hat, weil eben ja viele, die in der Wissenschaft weiterkommen, tatsächlich privilegiert sind, weiß sind, oft eben auch männlich sind, wenn es um Professuren geht. Und ja, da eben auch keine wirkliche Gleichstellung existiert und viel Ausgrenzung. Und ja, auch das wird eben gerade sehr aktiv verhandelt.
Wie gehst du denn mit dieser Unsicherheit, mit dieser prekären Situation um, persönlich? Also ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, zum einen die Leidenschaft zu erhalten für die Arbeit, die du jetzt zum Beispiel gerade beschrieben hast, und zum anderen aber auch zu überlegen, naja, wer weiß, vielleicht ist in einem halben Jahr im Grunde schon das Ende dieser Sackgasse erreicht. Also wie gehst du denn damit um?
Ich spiele einfach den ganzen Tag
Ja,
Elden.
sehr gut.
Ich hatte das letztens schon mal zu dir gesagt. Also ich fühle mich eben, bei mir überwiegt gerade noch das Gefühl des
Ja,
Privilegs,
ja.
dass ich mich mit allem beschäftigen kann. Und es ist eben auch eine Frage der eigenen Lebensplanung irgendwie und auch eine Frage des Alters sicherlich. Also ich glaube, wenn ich jetzt noch ein bisschen älter wäre, dann würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen panischer sein oder auch, ob man eine Familie gründen will oder sowas. Das sind ja alles so individuelle Themen. Das Wissenschaftssystem ist super familienfeindlich. Also wenn ich jetzt gerade Lust darauf hätte, eine Familie zu gründen, dann würde ich mir das auf jeden Fall sehr stark überlegen, ob da überhaupt eine Vereinbarkeit existiert, ob ich da überhaupt Unterstützung erfahre. Und beziehungsweise eben durch diese ganzen Befristungen und die den Druck, der auch dadurch entsteht, das ist halt familienfeindlich. Genau, also das sind alles so Themen, die mich jetzt aber gerade nicht so wirklich betreffen. Ich finde auch in der Promotionszeit selbst, also in der ich mich jetzt gerade noch befinde, es ist eigentlich immer relativ leicht, Stellen zu bekommen, weil ja ständig Leute rausgekickt werden. Ja. So hart das jetzt auch klingt. Ja. Ne? Aber in meinem Vertrag, also ich hatte anfangs sogar mal einen Halbjahresvertrag, das war, oh Gott, das war der Knaller. Und das, aber ich bin immer wieder untergekommen. Bin jetzt sogar an zwei Unis untergekommen. Mhm. Also es gibt vielleicht auch mittlerweile teilweise Schwierigkeiten, Leute zu finden, weil die so abgeschreckt sind von diesem System, was natürlich auch schrecklich ist. Oder viele gehen zum Beispiel auch ins Ausland. Das ist für den Wissenschaftsstandort Deutschland eine Katastrophe, weil wir dadurch hier einfach nicht mehr stark dann aufgestellt sein werden irgendwann. Ich sehe das auch manchmal bei Studierenden. Es gibt auch in den Game Studies, in denen ich ja forsche, ganz viele tolle Studierende, die sich eben wissenschaftlich schon mit diesen Themen beschäftigen, aber eben auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich in dieses System rein möchte, weil das halt irgendwie alles so schrecklich klingt. Und nur wie gesagt, so in dieser Anfangsphase kommt man irgendwie immer noch weiter, kriegt immer noch den nächsten Anschlussvertrag und so, aber es kommt eben irgendwann der Punkt, wo der sogenannte Flaschenhals immer dünner wird und dann gibt es eben vielleicht auch kein Weiterkommen. Und das ist natürlich schon eine Angst und auch eine realistische Angst, dass man einfach als hochqualifizierte Person nach 10 Jahren oder so dann arbeitslos ist. Ne? Und das kann eben durchaus passieren. Und das ist mir auch bewusst. Ich verdränge das auch nicht, aber ich versuche irgendwie immer, mich da weiter durchzuschlagen, wobei ich auch denke, das ist eigentlich keine so, das ist nichts Positives. Und das ist natürlich auch so, was wird jetzt auch in dieser Diskussion oft besprochen, dass es halt ein ganz großer Konkurrenzkampf auch ist. Und das ist halt auch schade, weil die Wissenschaft auch davon profitiert, wenn man kooperiert, wenn man zusammenarbeitet, was ja auch passiert natürlich, aber ja, dass man sich eben so stark durchsetzen muss, das ist ja schon irgendwie unangenehm.
Wenn du jetzt für deine berufliche Laufbahn so die nächsten, ich sage jetzt einfach mal 5 Jahre so skizzieren könntest, wenn alles gut geht, daumendrückenderweise quasi, alles läuft so, wie du es dir vorstellst und erhoffst, wie würden denn die aussehen? Hast du dir da mal Überlegungen gemacht? Also was würde so als nächstes jetzt passieren?
Ja, dafür müsste ich natürlich erstmal meine Dissertation abschließen.
Erstens Dissertation abschließen.
Das ist ein leidiges Thema, weil ich interessiere mich ja dafür, aber dann schreibt man doch immer noch Paper, hat irgendwelche anderen Aufgaben, Lehre, nimmt natürlich auch super viel Zeit in Anspruch. Und Elden Ring, wie gesagt, auch. Und dann dauert das halt alles ein bisschen. Genau, aber das wäre natürlich schon so das nächste Ziel. Ja, und dann, ganz ehrlich, ich muss mal schauen, ob ich dann diesen gerade beschriebenen Weg weitergehe, also zum Postdoc, hinarbeiten auf eine Professur. Ich persönlich könnte mir eigentlich auch ganz gut vorstellen, an einer Fachhochschule zu arbeiten und auch da eine Professur zu machen. Da müsste ich natürlich noch ein bisschen Arbeitserfahrung in der freien Wirtschaft auch sammeln, denn Fachhochschulen haben ja nochmal ein viel stärkeres berufspraktisches Profil. Das sind so Sachen, über die ich mir viele Gedanken mache. aber so ganz abschließend kann ich das noch nicht beantworten. Ich warte jetzt auch erstmal ab, wie sich das natürlich diese ganzen Proteste jetzt auch weiterentwickeln, ob da vielleicht nochmal eine konstruktive Antwort seitens des Ministeriums auch kommt. Weil zum Beispiel, das ist eben auch das Problem, dass man diesen Zwang hat, auf eine Professur hinzuarbeiten und gar nicht alle wollen das. Also manche würden auch gerne einfach auf so einer Stelle, auf der ich jetzt bin, weiterarbeiten, Lehre machen, Forschung machen. Das ist ja schon sehr erfüllend tatsächlich. Und dass es da diese Möglichkeit eben gar nicht oder ganz, ganz, ganz selten, gerade auch in den Geisteswissenschaften nur gibt, das ist eigentlich total schade. Also vielleicht, wenn es eine Entfristungsmöglichkeit gäbe, dann würde ich eben auch das weitermachen.
Wir hatten in unserem Gespräch über die Mods, als du schon mal bei Im Gespräch zu Gast warst hier, vor einigen Wochen hatten wir das am Rande auch schon mal berührt, aber ich würde doch gerne nochmal ansprechen, weil das passt dir gerade so gut. Eine weitere Möglichkeit, habe ich dir damals ja schon eröffnet, aber ich möchte es mach's nochmal, wäre ja auch tatsächlich zurückzukehren quasi in die Welt des Journalismus über Spiele und dann quasi deine Forschungsschwerpunkte dort irgendwie gewinnbringend anzubringen. Wäre das auch etwas, was so du dir vorstellen könntest eines Tages?
Okay. Also ich schreibe ja manchmal noch Texte und das mache ich auch gerne, aber ich muss sagen, es gibt schon einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen journalistischen und wissenschaftlichen Texten und meine Vorstellung, wie ein Text auszusehen hat und dass da alles belegt wird und dass irgendwie Thesen aufgestellt, diskutiert werden. Das ist halt eigentlich im Journalismus oft, glaube ich, eher überflüssig. Ja. Meine Texte werden dann auch immer stark gekürzt. Deshalb sehe ich da eigentlich nicht so, also dauerhaft nicht so die Möglichkeit tatsächlich. Manchmal bin ich auch tatsächlich genervt davon, wenn ich so gerade zu meinem Forschungsthema dann Texte lesen, die halt so, was zum Glück nur selten passiert.
Ja.
Und auch stark aufs Medium natürlich ankommt, die dann nur so an der Oberfläche rumkratzen und denke mir so, das wurde doch schon tausendmal erforscht, guck doch mal in die Bücher rein. Und ja, ich glaube, da werden der Spielejournalismus und ich uns erstmal nicht mehr einig. Was aber nicht heißen soll, dass das alles schlecht wäre, also überhaupt nicht. Ich lese total gerne verschiedene spielejournalistische Medien und ja, habe da ja auch meine Erfahrungen gesammelt, die total schön und irgendwie hilfreich waren. Aber ja, meine Arbeitsweise oder das war das, womit ich mich beschäftigen möchte, ist dann doch noch ein bisschen was anderes. Und ich fühle mich tatsächlich in der Wissenschaft sehr, sehr wohl und abgesehen von der an einem nagenden Existenzangst, einfach auch in dem Umfeld, in dem ich arbeite, also wie positiv das eigentlich ist, das ist jetzt meine Erfahrung, natürlich kann auch das immer sehr stark variieren und wie gesagt, ich spreche vielleicht auch aus einer Perspektive des Privilegs einfach, aber das ist einfach alles sehr, sehr schön und ja, ich hatte es, glaube ich, letztens schon gesagt, dass einfach dieses Gefühl, immer fröhlich zur Arbeit zu gehen und daran Spaß zu haben. Klar, es gibt immer Momente, die irgendwie nervig sind, aber an sich einfach so seine Berufung tatsächlich gefunden zu haben.
Mhm.
Ich bin einfach total zufrieden damit. Und deshalb wäre es umso schlimmer, wenn ich irgendwann rausgekickt werde. Aber machen wir uns nichts vor, das kann halt mir, ich habe noch ein paar Jährchen laut eben diesem Gesetz.
Ja.
Aber das kann eben oder wird wahrscheinlich mir auch passieren. Und dann sehe ich die Sache vielleicht deutlich anders als jetzt, wo ich noch so fröhlich und frohen Mutes da jeden Tag zur Arbeit marschiere.
War es denn damals auch schon so, während deiner Zeit des Volontariats, das du bei Gamespilot gemacht hast, wo wir uns ja auch kennengelernt haben vor vielen Jahren, dass du auch da in dieser Zeit schon dir dann gedacht hast, okay, spannend, liebe Kollegen und Kolleginnen, aber womöglich doch nicht die Welt, in der ich später mal arbeiten will? Oder ist das, was du gerade beschrieben hast, eher eine Gewissheit, die jetzt aus deiner weiteren Forschungsarbeit herausgegangen ist?
Ich denke, dass ja, das hat sich eher, also zu dem Zeitpunkt wusste ich, glaube ich, noch gar nicht, was für Berufsbilder es an der Uni gibt.
Ja.
Also da wusste ich halt schon, dass es Dozenten und Dozentinnen gibt, weil die haben mich ja unterrichtet. Aber das war für mich total weit weg. Also und das die Arbeit bei Gamespilot hat auf jeden Fall, hätte ich mir damals dann doch schon längerfristiger auch vorstellen können.
Mhm.
Ich kann das gerade zeitlich gar nicht mehr so richtig einordnen, wie wann es dann kam. Ich glaube, weil dann habe ich mit dem Master danach angefangen, mit dem Masterstudium.
Ja.
Und da hat sich viel verschoben, weil auch im Bachelor arbeitet man schon wissenschaftlich, aber vielleicht noch auf ein bisschen einem anderen Niveau oder in einer anderen Intensivität, sage ich mal. Und als ich dann meine Masterarbeit vor allem geschrieben habe und da ja wirklich monatelang, also ich habe es auch etwas übertrieben, die war irgendwie 120 Seiten
um
lang.
Um Gottes Willen. Gab es da keine Höchstgrenze oder was?
Doch, 80. Im Nachhinein finde ich das auch ganz, also meine Prüferin, die auch meine Doktorbetreuerin heute ist, war damit einverstanden, aber sie hatte mich schon gebeten, für meine Doktorarbeit bitte nicht über irgendwie 250 Seiten oder so zu schreiben. Aber da habe ich dann halt schon gemerkt, ja, dass ich habe da irgendwie mehr gemacht als andere in meinem Umfeld. Das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, sondern eher so, die wollten damit fertig sein und dann irgendwie zum Beispiel in die freie Wirtschaft gehen oder irgendwas anderes machen. Und bei mir war so, ich will aber weiter damit arbeiten. Und dann habe ich die Arbeit geschrieben und war so, wie geht's jetzt weiter? Und da habe ich halt auch zum ersten Mal, und das ist ja immer noch meine Ausrichtung, eben ja empirisch gearbeitet. Also ich habe eine eigene Interviewstudie gemacht und so arbeite ich ja seither eigentlich immer. Also qualitative Forschung, ich mache Interviews, ich mache Beobachtungen und so. Und das ist einfach, das hat mir so viel Freude bereitet und das ist so ein spannender Zugang, weil ich dann ja wirklich in, also vor allem in Online-Communities zum Beispiel reinschnuppere oder ich hatte letztens die Möglichkeit, an so einem E-Sports-Bootcamp teilzunehmen und da dann den Spielerinnen über die Schulter zu gucken. Und da sind so Momente, wo ich denke, das ist total cool, einfach das alles sehen und aufschreiben und einordnen zu können. Und das hatte ich eben zum ersten Mal bei der Masterarbeit und da war mir irgendwie klar, okay, das möchte ich gerne weitermachen. Und dann wurde ich eben auch darauf angesprochen, ob ich mir das nicht vorstellen kann. Und so ist es dann So ist es dann passiert.
Spannend, also wirklich spannend. Erstmal für diesen ganzen Wissenschaftsteil, toi, toi, toi. Und ja, von hier aus können wir jetzt mal zu Elden Ring gehen, weil das ist ja tatsächlich gerade ein bestimmter Teil deines Alltags. Ich hab's mir fast schon gedacht, beziehungsweise ich war mir auch nicht ganz sicher. Ich habe nämlich gesehen, ich guck gerade nochmal nach, am 24. Februar war das, hast du einen Screenshot veröffentlicht auf Twitter und da zeigst du deine Heldin, die du spielst und für die Leute, die es gerade nicht vor Augen haben. Ich weiß nicht, ob du sie selber beschreiben willst oder ob ich das Screenshot-Bild mal beschreiben soll. Was ist dir lieber?
Also, ich bin es als Elden Ring.
Oh, okay.
Nein, Scherz. Also, im Nachhinein wurde ich mehrmals gefragt, ob
stimmt,
ich
die
das
Haare, ne? Eigentlich ja schon, auch die Haarfarbe.
Ja.
Also ich sehe vor mir eine stark gerüstete Frau mit einem mit einem großen Schild und einem Schwert in der Hand, einer Rüstung, um die ich dich beneide. Ich habe die in den Stunden, die ich es gespielt habe, noch nicht gefunden. Und du stehst da, oder diese Figur steht da, selbstbewusst schauend in die Kamera und das Gebiet drumherum erkenne ich nicht. Aber das scheint vielleicht…
Das ist Anfangsgebiet.
Ich wollte gerade sagen, ne? Das ist das, wo es noch grün und schön ist, genau.
Genau.
Wie ist es?
Das waren noch Zeiten.
Erstmal die naheliegende Frage, wie schaffst du es, Elden Ring zu spielen und all das andere zu machen? Wir haben die Frage vorhin schon mal gestellt, nur andersrum, aber ich wundere mich. Also, wie geht das denn?
Also, ich bin ja jetzt gerade noch in der vorlesungsfreien Zeit.
Sehr
gut. Tickt die Uhr, weil am Mittwoch fange ich mein eines Seminar an, am Donnerstag mein anderes Seminar. Ich muss auch etwas vorbereiten, eventuell. aber ich habe, also wir dürfen auch Urlaub haben in der Wissenschaft. Das finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig und da bin ich auch sehr dankbar, dass meine beiden Vorgesetzten das sehr ernst nehmen und auch sagen, wenn Urlaub ist, ist Urlaub. Und das gibt es zum Beispiel auch ganz anders, dass das eben überhaupt nicht geachtet wird. Mhm. Und ich sehe auch oft, dass Leute mir aus dem Urlaub E-Mails schreiben und denke mir so, nein, lass es bitte. Mhm. Das heißt, ich hatte auch Urlaub und ja, da habe ich dann mittlerweile, glaube ich, fast 70 Stunden Elden Ring seither gespielt.
Wow.
Und genau, also wir sehen hier auf dem Screenshot die Figur Winifred, die mittlerweile, das ist mein erstes Souls-Game, mhm, heißen die ja, und ich habe natürlich vollkommen ratlos angefangen und habe auch die falsche Charakterklasse gewählt, wie sich im Nachhinein herausstellte. Also Winifred, das sieht nicht mehr aus wie im Februar, sondern ist jetzt eine Battle Mage, also halb Magie, halb Kampf mit dem Katana und hat deshalb natürlich auch eine viel leichtere Rüstung an, damit sie immer wegrollen kann. Meine Lieblingstaktik.
Aber das ist ja schon, genau, das ist ja schon direkt spannend. Hast du dann nochmal das Spiel neu gestartet oder hast du im Spiel irgendwie dann einen anderen Weg bestritten?
Genau, also ich habe das einfach dann weitergemacht. Ich habe ab und zu die Rücksprache mit Freunden von mir gehalten. Das ist auch eine total kuriose Erfahrung. Also Leute, die diese Spiele spielen, sind halt echt Nerds in der Hinsicht, finde ich oft. Und die waren natürlich so, nein, du musst das so machen und so machen und so und dann musst du das machen. Und dann wurde mir erstmal auch klar, in was für ein Vorhaben ich mich da jetzt gestürzt habe. weil das halt, das Spiel ist unfassbar komplex, finde ich, und irgendwie, und man, das ist ja so das große Thema, man bekommt halt nichts erklärt und kann deshalb auch eben sehr viel falsch machen. Und, aber da habe ich eben von meinen Freunden erfahren, dass es irgendwann die Möglichkeit gibt, auch nochmal sein Level irgendwie, also seine Punkte neu zu verteilen. Und genau, das habe ich dann auch gemacht. Und dann war das mit der Anfangsklasse, die ich eben falsch gewählt hatte, im Endeffekt nicht so schlimm.
Ich stehe da jetzt vor so einem kleinen Debakel. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen oder mal deine Meinung schildern. Ich habe Elden Ring zum Release gespielt mit einer Figur und da habe ich wirklich sehr viel erlebt. Ich habe das Spiel nie durchgespielt, aber sehr viel gespielt und habe da so schöne Dinge erlebt, wie dass ich bei diesem ersten Boss, ich habe den Namen vergessen, aber dieser Gestalter, die diesen Burgflaschenhals da bewacht, die habe ich irgendwann mal besiegt und dann habe ich stundenlang meine Hilfe angeboten anderen Spielerinnen und Spielern, die da durchgelaufen sind und war da wirklich wie diese heroische, mythische Gestalt, letztlich solo. genau. War ich quasi nur so ein bisschen auf Wisch bestellt sozusagen und das war ich und da stecken sehr viele Erinnerungen und auch gute Gefühle drin und dann habe ich aufgehört, das zu spielen und das war ja jetzt Anfang letzten Jahres und jetzt langsam hätte ich wieder Lust zu spielen, Elden Ring, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mir eine neue Figur machen soll, damit ich wieder reinkomme, weil ich natürlich auch super viel vergessen habe, auch was diese fragmentierte Geschichte angeht und das Gefühl für die Welt. Oder ob ich halt diese Figur und ihre Erinnerung bewahren will und mit ihr weiterspielen will. Wie würdest du denn in so einer Situation dich entscheiden?
Bist du denn nur zu Margit gekommen oder also diesem Typen vor dem Schloss oder bist du, warst du schon weiter?
Jetzt müsstest du mir ja kurz helfen. Wer ist, wie sieht Margit aus?
Den du gerade beschrieben hast, der vor dem Schloss steht
Ich
und
bin
der erste Boss sozusagen.
tatsächlich ziemlich weit, also wesentlich
Ach
weitergekommen.
so.
Ich glaube, es waren 4 oder 5 Bosse, die ich schon dann hinbekommen habe. Also
Oh.
schon ein Stückchen so. Aber wie gesagt, die Erinnerungen, die sind fragmentiert.
Es kommt halt drauf an, wie du das Spiel spielst. Erstmal zu der Story würde ich sagen, das ist irrelevant, weil die Story versteht sowieso niemand. Und wer mir was anderes sagt, der lügt einfach.
Bitte die
Also ich
E-Mails
guck.
an Finja, nicht an mich.
Ich gucke mir die ganze Zeit schon Lore-Videos an. Also wie gesagt, es hat mich sehr stark erwischt. Ich lag auch heute Nacht noch unter der Bettdecke und
Oh,
habe die
toll.
ganze Zeit mir irgendwelche Strategien angeguckt. Was mir aber zeigt, genau das brauche ich halt von dem Spiel, dass es mich so in den Bann zieht, dass ich mich halt nur noch damit beschäftige. Aber die Geschichte, also ich war auch bei dem gerade beschriebenen Boss und dann sagt er, glaube ich, irgendwie so faul, tarnischt. Und ich so, was, bin ich gemeint? Bin ich der tarnischt? Oder so, du willst Eldenkönig oder Eldenlord werden? Ach, so will ich das. Hä? Mittlerweile, da ich auch schon etwas weiter bin und eben auch mir die ganzen Lore-Videos angucke und so, weiß ich natürlich schon ungefähr, was da passiert. Aber dann passieren immer wieder Sachen, wo ich denke so, okay, keine Ahnung, was das schon wieder soll. Also da storymäßig, glaube ich, kannst du das vernachlässigen. Ist halt die Frage, ob du in die Spielmechaniken wieder schnell reinkommst. Und vielleicht auch, was du mit der Figur verbindest. Also ich spiele das Spiel ja so, dass ich das so richtig, richtig roleplaye. Und meine Figur auch schon so, die hat er eben als edle Ritterin angefangen, aber wurde eben von dieser bösartigen Welt schon verdorben und kämpft eben mit diesem inneren Konflikt. Und hat auch schon einen unschuldigen Händler umgebracht im Wahn. Hat es dann aber wieder bereut. Und deshalb würde ich eben meine Figur immer weiter, meine Winifred heißt sie ja, wie meine Katze, immer weiter spielen, weil ich eben auch dann mit ihr diese, und auch überlege, wird sie halt endgültig also ich weiß nicht, ob es da überhaupt was Gutes gibt in Elden Ring, aber für das in Anführungszeichen Gute stehen, oder wird sie sich dem Wahnsinn, dem Rot verschreiben? Und deshalb würde ich eben immer meiner Winifred erstmal treu bleiben. Und ich weiß auch nicht, also viele spielen das Spiel dann ja auch noch so zum zweiten Mal oder haben halt irgendwie so tausende Stunden da drin. Da muss ich auch nochmal gucken. Also ich bin jetzt auch schon, wie gesagt, 70 Stunden dabei und bin immer noch nicht so weit eigentlich, weil ich halt jeden Millimeter immer der Karte einzeln bestreite. Aber es ist auch natürlich anstrengend. Also es macht mir viel Spaß, aber ich weiß nicht, wenn ich mit dem Spiel durch bin, ob ich dann auch noch mal sagen würde, jetzt noch mal, oder ob ich dann sagen würde, oh, puh, jetzt reicht's mir aber erstmal.
Was auf so eine gewisse Weise den Druck erhöht, ne? Auf so eine absurde Weise, weil man denkt, na, ich werde es nicht nochmal spielen, wahrscheinlich in so naher Zeit. Deswegen will ich jetzt möglichst viel sehen und mitleben und das auch genießen, ne? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja, genau. Ja, also ich bin mir unsicher, wie ich verfahre, weil ich habe jetzt noch nicht reingeschaut, aber ich weiß ganz genau, wenn ich da auch einzelne Equipment-Dingsies sehe in meinem Rucksack, werde ich mich sofort zurückerinnert fühlen an irgendwelche bestimmten Momente, auch an Personen, die mir in dem Moment in der echten Welt quasi zugesehen haben. Das wird schwierig. Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, so eine Art, weiß ich nicht, wenn man quasi im Spiel sagt, ich möchte neu starten, dass man der eigenen Figur, die man zu dem Zeitpunkt noch spielt, so eine Art Grabstein hinstellen kann, die man dann auf der, weiß ich nicht, dass das Spiel dann erkennt, okay, das ist hier von der Konsole, das heißt, es sieht auch wirklich nur der Typ oder die Frau, die das platziert hat, und dann kann man sich so einen eigenen Gedenkort schaffen. Das wäre natürlich genial.
Voll.
Ich
Ja,
habe,
musst du selbst gucken, wie du da weitermachst.
ja,
Ich wollte gerade
vielen
nur noch sagen,
Dank.
dass ich sehr schön finde, dass das Spiel einem einfach so viele Möglichkeiten gibt, das zu spielen, wie man möchte. Und du hattest ja gerade schon auf diesen Let Me Solo Her angesprochen, die Legende, die eben gegen einen ganz schweren Boss Leuten hilft. Und ich muss auch sagen, dass ich eigentlich recht oft Hilfe in Anspruch nehme. Also mittlerweile bin ich schon ziemlich gut, kann hier schon einige Bosse auch selbst. Gestern habe ich einen Boss selbst besiegt, da war ich sehr erstaunt drüber. Also so einen richtigen Demigod-Boss. Aber oft ist es dann auch so, dass ich dann sage, nach 2 Versuchen so sage, ach, nö. Und hol mir dann andere zu Hilfe. Und dann habe ich letztens auch gespielt, und da, weil du gerade meinst, hier hätten Leute auch mal zugeguckt, und da hat mir eben einer dieser Elden Ring-Veteranen live zugeguckt. Erstmal war es dann, wie gesagt, war es die ganze Zeit so, du musst da drauf hauen, da drauf hauen, mach das. Es war super stressig. Und dann habe ich halt in seinem Beisein jemanden gerufen und er war so, Finja, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du kannst das doch nicht so spielen, du musst alles alleine schaffen. Und ich war so, nein, keine Ahnung. Ich stand da so entspannt daneben, während so ein richtiger OP-Player dem Boss für mich verhauen hat.
Ja, also ich finde, also ich wurde auch schon konfrontiert mit dieser Art von Kommentar im Rahmen der Bloodborne Diaries bei The Pot und auch anderen Spielen, die wir da schon gespielt hatten, dieser Art. Wer es nicht kennt, das ist so ein Format, da spielen André Peschke und ich jetzt zuletzt Bloodborne komplett durch und machen dann regelmäßig so Tagebuchfolgen, in denen wir uns austauschen, was passiert ist. Und da hat sie ja herausgestellt, André ist genau die Art von Spielertyp, den du gerade beschrieben hast, was dein Veteranenfreund sich wünschen würde. Also alles wird selbst gemacht und bevor da jemand anderes von draußen als Hilfe kommt, wird die Konsole aus dem Netzwerkstecker rausgestöpselt und aus dem Fenster geschmissen. Und ich denke mir, klar, ich versuch's eine Weile, aber ich sehe doch nicht ein, mir jetzt von so einer Stelle den Spaß kaputt machen zu lassen. Und vor allem, und das habe ich gemerkt, ich find's ja so faszinierend, wenn es dann klappt und wirklich Leute dazukommen. Ich find das so toll. Diese Spiele, also Bloodborne, aber auch Elden Ring, das sind auf eine Weise so trostlose Welten. Man läuft da rum und da ist natürlich was los. Da gibt's Bären und Trolle und Ritter und was weiß ich. Aber trotzdem hat man ja nicht das Gefühl, alles klar, hier buche ich mit Tui den nächsten Urlaub, sondern es ist wirklich so, oh, alles ist irgendwie ein bisschen auch depressiv machend so. Und wenn dann bei den Kämpfen wirklich Leute dazukommen und dir helfen, das sind immer so schöne Momente, auch in Bloodborne. Das Spiel ist von 2018 und dass mir beim Endgegner im DLC Leute noch joinen, da denke ich mir, was ist denn los? Warum spielt ihr das überhaupt noch? Das ist ja fantastisch. Und ich lasse mir nicht einreden, dass das eine falsche Art ist, so ein Spiel zu spielen.
Genau. Vor allem geben die einem auch manchmal Geschenke. Das finde ich auch immer sehr schön, weil Geschenke sind auch immer mein höchstes Anliegen. Ich spiele das auch manchmal im Koop und sie sind immer, die anderen sind immer sehr genervt. Da ist ein Geschenk. Nein, Finja, geh nicht dahin, da kommt ein Gegner, aber ein Geschenk. Oder das andere, was auch auf Kritik gestoßen ist, ich bin jetzt in Caelid. Das ist so ein Gebiet, was einfach, so, weil du gerade das angesprochen hattest, wie depressiv die Spiele eigentlich manchmal sind. Und ich finde das tatsächlich, dass mir das auch manchmal zusetzt. Weil das ist halt kein Spiel, wo alle happy sind und irgendwie man gut abschalten kann, sondern das ist auch manchmal, fordert das einen auch psychisch sehr heraus, finde ich. Und eigentlich bin ich da nicht so der Fan von. Also ich bin eher, meide solche Spiele eigentlich lieber, weil ich mich da nicht so sehr verstören möchte. Aber Elden Ring hat es mir jetzt so angetan. Es ist da manchmal natürlich ein Konflikt für mich. Und da finde ich einerseits, ist es halt super spannend, weil je stärker die eigene Figur wird, und meine ist halt jetzt irgendwie Level 96 oder so, desto weniger können einem diese Gruselmonster was anhaben. Und das ist schon eine ganz spannende Erfahrung, wie man dann auch seine eigene Figur und auch seine eigene psychische Stärke sozusagen wachsen sieht. Mhm. Und das andere ist eben, dass ich jetzt in dieser Caelid-Umgebung bin, in der die ganze Zeit atonale Musik läuft, die mich wirklich fertig gemacht hat. Und ich, ganz ehrlich, ich habe einfach die Musik ausgemacht und höre den Animal Crossing Soundtrack währenddessen. Und seitdem ist es eigentlich ganz easy, durch Caelid zu marschieren.
Also für all jene, die es nicht vor Augen haben, Caelid wirklich ein Ort, tumorartig sieht die Spielwelt aus, wirklich Rost und Schimmel und alles ist eklig. Den Soundtrack hast du schon beschrieben. Das war eine Welt oder eine Ecke dieser Welt. Ich habe es nie über mich gebracht, meine Spielfigur dort zurückzulassen, wenn ich das Spiel ausgemacht habe. Ich musste immer diese Figur rausbringen aus dieser Welt, am liebsten ins Anfangsgebiet, wo der Screenshot auch deiner Figur stammt, wo alles so einigermaßen freundlich und grün und zumindest so leicht herbstlich aussieht, weil ich konnte es einfach nicht, diese Figur da stehen zu lassen. Ist ein bisschen Quatsch, aber man hat es ja auch schon rausgehört. Also wir beide offenbar, wir stecken da sehr viel Gefühle rein in diese Spieldurchläufe und wir sind da verbunden mit unseren Figuren.
Ich habe auch noch nie jemanden gehört, der das auch macht. Ich mach das sehr auch. Und da wird sich immer so drüber lustig gemacht. Aber ich denke auch so, ich kann die nicht da stehen lassen. Das ist halt total schlimm. Die arme Frau, was passiert denn, wenn ich weg bin?
Das passt denn verboten. Dann auf sie auf? Das ist verboten. Auch hier Red Dead Redemption 2, hab's nie geschafft, einfach aus der Prärie heraus das Spiel zu beenden. Der muss immer schön zurück in seinen Schlafsack gelegt werden. Genau. Oder ans Wasser ransetzen, wo er es ein paar Stunden aushält ohne mich. Ganz einfach. Ich habe noch eine Frage zu deinem, also wortwörtlich Rollenspiel in Elden Ring. Wie weit geht das denn eigentlich? Du hast schon beschrieben, offenbar greift das dann sogar in die Spielregeln sozusagen ein, dass du NPCs mit deiner Figur angreifst und dir dann dazu eine Geschichte ausdenkst. Wie weit geht das denn? Also wie intensiv betreibst du dieses Rollenspiel?
Also ich hatte ja gerade schon so die Momente beschrieben, in denen das so passiert und genau, also das beeinflusst natürlich, welche Waffen ich zum Beispiel benutze. Mhm. Also jetzt bin ich natürlich in Zauberin geworden und bin in der Zauberschule auch gewesen und benutze dann eben auch nur die Zauberwaffen, beziehungsweise wie schon gesagt mein Katana und das hat mich wieder ein bisschen auf den guten Pfad gebracht. Aber zum Beispiel wäre jetzt auch denkbar, wenn ich jetzt zum Beispiel dann doch wieder böse werde, weil ich weiß ja nicht, was in Caelid noch so alles mit meiner Figur passieren wird, in dieser schrecklichen Umgebung, wo ja auch alle wahnsinnig geworden sind. Das kann ja schnell passieren. Dann könnte man zum Beispiel auch die Figur entsprechend anpassen. Also da gibt es ja so Möglichkeiten, dass die zum Beispiel so Feuer in den Augen haben oder rote Augen, glaube ich. Ja, wie gesagt, dass man eine Figur nicht einfach irgendwo stehen lässt, das gehört auch zu meinem Rollenspiel dazu. Und ja, vielleicht auch, wen man verschont, wen man tötet, weil in Elden Ring ist ja auch vieles optional tatsächlich. Mhm. Also man muss ja nicht alles machen. Das sind alles so Entscheidungen, die da ja eine Rolle spielen. Und ich spiele es auch, wie gesagt, oft mit einem anderen Freund von mir zusammen, der eben auch so eine Figur hat, die so, der spielt, also wir haben da so eine sehr ähnliche Mentalität eben, dass alles irgendwie Teil der Story ist und dass es nicht nur darum geht, irgendwie aufleveln und alle fertig machen, sondern eben schon ein bisschen ja mit einer von uns erdachten Story irgendwie. Und er hat dann zum Beispiel so eine Ork-Lady und das ist dann schon ganz cool, wie die beiden dann auch zusammen rumlaufen, wobei man muss sagen, das ist bei Elden Ring etwas ungünstig. Der Multiplayer ist sehr interessant und da wird man die ganze Zeit von anderen Spielern und Spielerinnen angegriffen, wenn man zusammenspielt. Das ist irgendwie nicht so entspannt, wenn man Abenteuer erleben möchte und dann kommt ständig jemand, der 1000 Millionen mal stärker ist und einen erstmal platt macht.
Hast du auch mal so ein Spiel dieser Art nicht zu Ende gespielt, weil deine Rollenspielgeschichte vielleicht schon früher vorbei war?
Nicht, dass ich wüsste. Ich hätte fast Assassin's Creed Odyssey war das letzte Spiel, das ich auch so ein bisschen so gespielt habe. Und da hätte ich fast abgebrochen, als eine Liebesbeziehung beendet war.
Oh.
Weil ich dann dachte, meine Figur ist so, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Das war ja so ein Soldat, Talus oder so.
Das sind die besten Liebesgeschichten.
Und dann war so richtige spicy Szenen irgendwie. Und ich dachte so, das ist jetzt hier aber mein neuer Freund. Und dann hat er mich einfach ja fallen lassen. Und dann bin ich auch noch mit meiner Figur ganz oft dahin gekommen. Und hab mir so, ich hab vielleicht auch Fanfiction noch darüber gelesen.
Sehr gut.
Und stand dann da so, aber da gibt das Spiel dann leider nicht mehr so viel her. Also da ist dann nichts passiert und dann war auch die Immersion schnell gebrochen, weil irgendwie die Figur sich gar nicht so verhalten hat, also irgendwie unpassend verhalten hat, weil es dann irgendwie nur noch so ein doofer NPC war, der halt so nichtssagend da rumstand. Und dann habe ich dann doch weitergespielt. Aber ich habe mir dann immer ausgemalt, wie meine Spielfigur eben noch sehnsüchtig an das, ich habe auf den Silberinseln oder so spielte das, an das Erlebnis auf den Silberinseln zurückdachte.
Ist das eigentlich für dich ein Weiterschritt, sich dann vorzustellen? Weil das sind ja Geschichten, ich finde das so schön zuzuhören und ich glaube, da geht es nicht nur mir so, wo du sagen würdest, okay, ich kann auch einfach mal dabei, ich sag's jetzt einfach mal, so einen Twitch-Kanal anmachen und einfach quasi anderen Leuten mit dieser Geschichte unterhalten und beziehungsweise sie an meinem Abenteuer teilhaben lassen? Oder empfindest du das als was sehr Privates, was quasi nur für dich ist?
Ach, ich rede da ja gerne drüber, das merkt man ja auch gerade. Ja. Ich habe da ja keine Probleme, da aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich weiß ja nicht, ob das so interessant für andere Leute ist.
Klar.
Also da müssen wir ja drüber nachdenken, ob meine Winifred-Story...
Also
aber dann würden auch alle sehen, wie oft ich sterbe. Das wäre natürlich auch sehr unangenehm.
Hättest du da Sorge davor, vor den Kommentaren?
Ja, nach Sorge nicht, aber ich bin, also das ist ja vielleicht auch so ein bisschen mein Schaden durch meine Gender- und Games-Forschung,
ja.
In der Frauen eben, ja, das ist ja immer eine Erkenntnis, dass Frauen da, spielende Frauen zum Teil nicht so toll behandelt werden und auch immer, dass der Skill dann so eine Diskussion ist und ja auch bei Elden Ring ganz große Diskussion darüber stattfand, ob das Spiel nicht zu einfach ist für so ein Souls-like-Game oder Souls-Game und wie das denn sein kann, dass man da so viele Workarounds sozusagen hat, um das zu schaffen. Deshalb ist mein Anspruch immer schon ein bisschen gewesen, ich habe auch lange Shooter gespielt, da dann doch immer besser als alle sozusagen zu sein. und bloß nicht, dass jemand sagt, du bist aber gut für eine Frau oder sowas, sondern da war schon der Wettbewerbsgeist irgendwie sehr stark geweckt, was ich auch heute oft in meinen Interviews vor allem mit E-Sportlerinnen höre. Mhm. Aber bei Elden Ring, da läuft's einfach nicht so rund, ne? Also da kann ich noch so ehrgeizig sein. Da braucht es halt manchmal Let Me Solo Her oder andere Leute, die dann meine Hand halten und mit mir dann den Boss besiegen.
Vielleicht können wir von hier Nikolaus doch mal ganz kurz zu deiner Universität zurückkehren, weil da passt jetzt vielleicht ganz gut eine Frage rein, die habe ich mich vorhin schon gefragt, aber dann hat sie es nicht ergeben, aber jetzt vielleicht. Und zwar, hast du das Gefühl, dass die Arbeit, die du und deine Studierenden so machst und die Sachen, die ihr erforscht, dass die an anderen Orten der Universität, also bei anderen Fakultäten oder wenn man so im Gespräch ist, auch ernst genommen wird? Weil ich frage vor dem Hintergrund, ich hatte hier in den letzten paar hundert Folgen immer wieder auch Leute aus den Game Studies und die haben je nach Universität und Biografie davon erzählt, sie hatten schon das Gefühl, sie müssen sich immer so ein bisschen rechtfertigen, sobald sie mit Menschen außerhalb ihrer eigenen Arbeitswelt quasi sprechen, warum sie das machen, warum das wertvoll ist, warum das sinnvoll ist, warum das eigene Studiengänge sind. Mhm. Machst du diese Erfahrung auch oder hast du das Gefühl, da ist man schon weiter?
Ich glaube, dass diese Erfahrung machen vor allem GeisteswissenschaftlerInnen generell, weil das dann eben immer diese, was studierst du, Taxiführerschein oder solche tollen Sprüche und eben die Relevanz dieser kulturellen Auseinandersetzung einfach sehr in Frage gestellt wird. Aber das habe ich schon lange abgestellt, dass mich das irgendwie tangieren würde. Und klar, Games, ich finde aber auch da ist es eigentlich so, dass das auch in anderen Fächern, gerade durch den größeren oder wachsenden Erfolg von E-Sport, eigentlich immer mehr ernst genommen wird. Also ich habe dann zum Beispiel auch Kontakt mit Leuten aus der Wirtschaftsinformatik oder sowas oder aus so Managementbereichen, die sich eben für E-Sport interessieren und für die ökonomischen Zusammenhänge etc. Oder viel mit Kolleginnen und Kollegen aus der klinischen Psychologie, wenn es um sowas wie Computerspielsucht geht oder psychologische Fragen rund um das Spiel. Also da findet schon auch ein interdisziplinärer Austausch statt und es ist eben auch wichtig, das irgendwie sichtbar zu machen, finde ich. Und kurze Eigenwerbung vielleicht ja, an bitte. Dieser Stelle. Und herzliche Einladung an deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Am 7. und 8. Juli veranstalte ich in Siegen nämlich eine Tagung zum Thema Gender und Spielkultur. Oh. Und da habe ich dann eben, da sind übrigens auch manche Leute zu Gast, die auch schon mal in deinem Podcast waren. Ohne Namen zu nennen, weil es nicht offiziell ist. Genau, und da habe ich eben auch ganz aktiv Leute aus anderen Fachbereichen eingeladen und auch an meiner Uni einfach ganz stark die Werbetrommel gerührt, damit die auch mal sehen, was ich da eigentlich so mache oder was wir auch im Institut da so machen und habe eben auch coole Leute auch aus der Industrie zum Beispiel eingeladen und glaube eben, wenn dann so größere Veranstaltungen, die auch ein bisschen was hermachen, stattfinden, dass dann schon ganz klar einfach wird, so das ist was man ernst nehmen muss und das ist auch was, was irgendwie total schön und spannend ist.
Das ist ja toll. Ich also nochmal 7. und 8. Juli 2023, Universität Siegen, Fachtagung Gender und Spielkultur. Ich werde einen Link reinpacken in die Folgenbeschreibung. Oh. Ich habe schon gesehen, es gibt hier eine Übersichtsseite im Internet zu finden. Die werde ich dranpacken. Das heißt, für alle, die interessiert sind, kann man sich angucken. Gleich direkt die Frage, wird das auch für Menschen, die vielleicht nicht anreisen können, auf welchen Gründen auch immer, irgendeine Form live oder als Aufzeichnung ins Internet geballert? Oder ist das wirklich eine Vor-Ort-Veranstaltung?
Das ist noch ein bisschen offen. Vielleicht für die es vor Ort schaffen, noch das Incentive, dass es ein Buffet geben wird. Das organisiere ich nämlich. Du weißt, und ich werde sogar Kaffee kochen. Also das kann nur super werden. Oh Mann. Ja, das andere Problem ist, man ist ja manchmal ein bisschen alleine mit seiner Leidenschaft und das haben vielleicht auch andere, weil du es gerade schon ein bisschen angedeutet hattest, so ich bin eben auch an der Uni mittlerweile, gibt's glaube ich fast niemanden mehr, der sich mit Spielen da beschäftigt in meinem Institut. Krass. Das heißt, diese Tagung mache ich halt auch gerade ganz alleine eigentlich und versuche natürlich immer mehr, mir Leute ins Boot zu holen, aber ja, das ist dann wiederum das Problem mit der Zeit und den vielen Aufgaben, die man hat. Aber für mich ist es eben ein ganz großes Projekt, auf das ich total Lust habe. Aber ich muss eben auch realistisch bleiben, wenn ich weiterhin die Alleinorganisatorin werde, Moderation und ein Stream bespielen zum Beispiel, technische Aufsicht, ich nehme mir immer sehr viel vor, aber und Kaffee kochen, werde ich das alles schaffen? Also ich bin jetzt gerade noch dabei, das alles so ein bisschen, jetzt wo ich dann auch meine Anträge muss, man muss das ja alles immer erstmal beantragen, die Finanzierung und so, jetzt wo das alles so langsam in trockenen Tüchern ist, kann ich auch mal gucken, dass ich da zum Beispiel auch jemanden für anstelle vielleicht und cool. Ich für mich ist es halt total wichtig eigentlich, weil ich auch selbst eben immer gerne Online-Veranstaltungen beiwohne, weil ich es mir auch gar nicht leisten kann, immer quer durch Deutschland da zu tingeln und oder man auch nicht immer Zeit hat etc. Und das einfach dann eben sehr niedrigschwellig ist, da sich einfach zuzuschalten und eben auch cool ist, weil man dann einfach mehr Leute natürlich auch mit erreicht. Das heißt, Lust auf jeden Fall und Interesse ist da. Es ist jetzt noch die Frage, wie sich das organisatorisch halt alles stemmen lässt. Und das ist, habe ich jetzt gemerkt, seit ich jetzt schon mehrere Monate an der Planung irgendwie sitze, dann doch alles nicht so einfach. Deshalb will ich hier auch nichts Falsches versprechen, aber ich versuche es auf jeden Fall.
Mann, das ist ja spannend. Also toi, toi, toi dafür. Ich habe es mir direkt in den
Danke.
Kalender eingetragen und nach diesem Gespräch werde ich dir eine förmliche Anmeldung per E-Mail zukommen lassen. Also, nee, ohne Witz.
Oh yeah.
Sehr gut. Da freue ich mich sehr drauf. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wo ich 2 Tage in Siegen unterkomme, welche Couch auf der Straße vergessen wurde. Da muss ich mir noch was überlegen. Aber cool. Ey, also das finde ich toll. Vielen Dank, dass du es hier nochmal genannt hast. Wie gesagt, der Link
Ja.
nochmal in der Folgenbeschreibung. Und dir sage ich einfach ein Dankeschön. Ein großes Dankeschön für diese schon wieder tolle Reise durch dein Arbeitsleben und das drumherum. Das war ein sehr buntes Gespräch. Ich fand das sehr schön. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, dich auch mal wieder zu hören. Schön.
Mir auch, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und vielleicht sehen wir uns und vielleicht auch die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer dann ja am Buffet in
Wir sehen
Siegen.
uns in Siegen und damit tschüss.
Tschüss.
So, das war's, liebe Leute. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Finja für ihre Zeit. Hat mir große Freude bereitet und euch hoffentlich auch. Wenn dem so ist, hier nochmal die kleine Anregung. Ihr könnt Okay Cool mit Sternchen bewerfen bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Das freut mich, hilft aber auch wahnsinnig anderen, diesen Podcast dank der Magie des Algorithmus zu entdecken. Und außerdem möchte ich noch hinweisen auf das Steady-Angebot von Okay Cool. Für knapp 5 € im Monat gibt's da eine ganze Reihe an coolen Formaten. Jetzt zum Beispiel ganz frisch habe ich nachgeholt The Bard's Tale aus dem Jahr 1985 gemeinsam mit Manu Fritsch. Dieses Spiel habe ich nie gespielt und jetzt endlich nachgeholt. Diese Reise, die könnt ihr nachholen, wenn ihr 5 € in den Hut werft. Außerdem auch zum Beispiel zuletzt erschienen ein Gespräch mit einem Linguisten, mit einem Sprachwissenschaftler, Pascal Wagner, mit dem ich gesprochen habe über die Dialekte und Sprachen, die in Diablo 4 gesprochen werden. Auch das war hochinteressant, könnt ihr euch anhören, wenn ihr in die Steady-Welt dazukommt. So, nun aber wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns bald.